The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 19. Mai.
I have seen no evidence that the Chinese government has access to that data. They have never asked us. We have not provided.
Well, you know what? I've asked that question. I find that actually preposterous.
I have seen no evidence of this happening.
Shou Chu, der CEO von TikTok, stellte sich noch im März den Fragen amerikanischer Politiker im Kongress. Zuvor hatte das Land gedroht, die bei jungen Leuten beliebte App aus dem amerikanischen App Store zu verbannen. Der Vorwurf gegen die Plattform ist knackig. Die Bundespolizei, FBI und andere Behörden fürchten, dass die Daten von US-TikTok-Nutzern von der chinesischen Firma ByteDance, zu der TikTok gehört, missbraucht werden. Politiker sind alarmiert, ihre Liste der Vorwürfe geht noch weiter. Ganz oben steht die psychische Beeinflussung von Jugendlichen und Verbreitung von politischer Propaganda.
TikTok überwacht uns alle. China kann TikTok als Werkzeug benutzen, um Amerika als Ganzes zu manipulieren.
Die republikanische Abgeordnete Kathy McMorris Rogers sagte zu Beginn der Anhörung ganz unverblümt, was sie von dem chinesischen Konzern hält. Die Plattform hat mehr als 1 Billion User weltweit, davon kommen 150 Millionen aus den USA. Fast 5 Stunden lang grillten die Abgeordneten TikToks CEO. Sowas passiert auch nicht allzu oft in Washington. Doch Chu war vorbereitet und versuchte, den Politikern ihre Bedenken zu nehmen.
We do not collect body, face or voice data to identify our users. We do not. The only face data that you get, that we collect, is when you use the filters to have, say, sunglasses on your face. We need to know where your eyes are.
Why do you need to know what the eyes are if you're not seeing if they're dilated?
Demokraten und Republikaner blieben hart und sie blieben vor allem skeptisch.
There are more than 150 million Americans who love our platform and we know we have a responsibility to protect them.
Da half auch das Versprechen, das Shou Chu noch in der Anhörung gab, rein gar nichts.
Which is why I'm making the following commitments to you and to all our users. Number one, we will keep safety, particularly for teenagers, as a top priority for us. Number two, we will firewall protected US data from unwanted foreign access. Number three, TikTok will remain a place for free expression and will not be manipulated by any government.
So wie es scheint, waren all die Bemühungen umsonst, das Misstrauen siegte. Denn der erste US-Bundesstaat gab nun bekannt, dass sie die App ab Januar 2024 sperren werden. Das heißt, in Montana kann man dann die App weder im App Store kaufen, noch auf dem Handy benutzen. Rechtsstreitigkeiten, die durch dieses Verbot entstehen, gelten als Testballon für ein auf Bundesebene angestrebtes TikTok-freies Land. Montana hat etwa die gleiche Fläche wie Deutschland, doch leben dort nur knapp 1,1 Millionen Menschen. Der Bundesstaat ist bekannt für seine Natur, die Berge und seine Fauna und Flora. Ein perfekter Ort, um sich zu erholen. Und ab Januar bekommt man dann auch noch ein Digital Detox Lite gratis dazu. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spricht Gabor Steingart mit Martin Erdmann, dem ehemaligen deutschen Botschafter in der Türkei. Er schätzt die Situation vor der Stichwahl in dem Land ein und warnt vor weitreichenden Entwicklungen, besonders für Europa.
Also die Flüchtlingssituation in der Türkei ist dergestalt, dass auch ein System Erdogan damit künftig nicht wird mehr leben können. Der innere Druck im Land ist zu groß.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwed analysiert die Quartalszahlen vom Einzelhandelsgiganten Walmart. Robbie Williams macht jetzt erfolgreich Guerillakunst für Hotels und wir schauen auf einen Alltagsgegenstand von Olaf Scholz, der angeblich historischen Wert hat. In gut 10 Tagen geht es in der Türkei in die Stichwahl zwischen Präsident Erdogan und seinem Herausforderer Kılıçdaroğlu. Denn
Weder Amtsinhaber Erdogan noch sein Herausforderer Kılıçdaroğlu konnten laut Wahlbehörde die absolute Mehrheit für sich erringen. Danach kam Erdogan auf knapp unter 50%, Kılıçdaroğlu auf rund 45% der Stimmen.
Und dieses Ergebnis lässt ahnen, wie die Stichwahl in der Türkei der Präsidentschaftswahlen am 28. Mai ausgehen wird. Aller Voraussicht nach wird Erdogan weitere 5 Jahre an der Macht bleiben. Was bedeutet das für das Land, für seine Nachbarn und auch für uns hier in Europa? Das erörtert Gabor Steingart jetzt mit Martin Erdmann. Er war von 2015 bis 2020 der deutsche Botschafter in der Türkei. In dem Gespräch geht es um die Beliebtheit Erdogans bei den hier lebenden Deutsch-Türken, darum, ob die Stichwahl nicht doch nochmal spannend werden könnte und wie Martin Erdmann zukünftig das Verhältnis zwischen der Türkei und Russland sieht. Los geht's!
Einen schönen guten Morgen, Martin Erdmann.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Das Wahlergebnis in der Türkei ist knapp, sagen die einen, aber in Deutschland zumindest, wo Millionen deutschstämmige Türken mitwählen durften, ist es nicht ganz so knapp. Warum ist Erdogan eigentlich in Deutschland so beliebt?
Weil er den hier lebenden Türkinnen und Türken Stolz und Selbstwertgefühl zurückgegeben hat. Viele der hier lebenden türkischen Mitbewohner haben ja eine Ausgrenzungserfahrung gemacht. Und in dieser Situation hat Präsident Erdogan den hier lebenden Türkinnen und Türken immer wieder gesagt, ihr könnt stolz sein auf eure Leistung. Ihr habt mitgeholfen, Deutschland aufzubauen. Ihr habt in den Bergwerken geschuftet. Der Wohlstand dieses Landes geht auch auf euer Konto. Und das sollt ihr laut und stolz verkünden.
Aber das können die Menschen ja auch. Trotzdem wundert es ja. Sie selbst sagen, Erdogan ist für Sie kein Demokrat. Umso schmerzhafter doch die Wahl, dass viele, die hier wohnen, diese Demokratie, auch diese westliche Freizügigkeit nutzen, einen Nichtdemokraten dann unterstützen, oder?
Was in der Türkei in der Tat bei vielen der Oppositionswähler nicht gut ankommt, die sagen nämlich, ihr da in Deutschland erfreut euch aller möglichen Freiheiten und wählt jemanden, der hier dafür sorgt, hier in der Türkei, dass Repression und Unterdrückung und Misswirtschaft Oberhand gewinnen.
Also ich als Journalist nehme es auch persönlich. Ich finde das keine gute Idee. Sie sagen das so leidenschaftslos, das bewegt Sie nicht?
Doch, das bewegt mich auch. Aber als Diplomaten sind wir gewohnt, die Dinge in Ruhe zu analysieren. Sine ira et studio, wie der Lateiner sagt. Nehmen wir die Dinge, wie sie sind. Wir müssen uns darauf einstellen, mit diesem System Erdogan, dass die Türkei in den letzten 10 Jahren von den 20 Regierungsjahren in Trümmer gelegt hat, dass wir mit diesem System irgendwie weiter kooperieren müssen, ob uns das gefällt oder nicht.
Na gut, aber das klingt sehr fatalistisch, Herr Erdmann. Ein bisschen Veränderung wünscht man sich ja schon. Gerade die Demokratie ist ja ein Suchverfahren, das Änderungen hervorbringen kann. Das heißt aber für mich auch, Sie rechnen schon auch in einem Stichwahlverfahren nicht mehr mit einer tatsächlichen Machtablösung dieses Mannes.
Im Gegenteil. Wir müssen uns damit abfinden, dass der türkische Wähler so entscheiden wird. Und deshalb müssen wir uns mit diesen Realitäten abfinden. So wie man sagt, ich kann mir meinen Nachbarn nicht aussuchen, können wir uns auch keine Wahlergebnisse in anderen Ländern aussuchen. Ich hätte mir gewünscht, das will ich deutlich sagen, dass die Opposition gewonnen hätte, um einen Wandel in diesem Lande möglich zu machen. Jetzt werden wir erleben, 5 Jahre mehr vom Gleichen. Und die Türkei wird nach weiteren 5 Jahren Erdogan noch geschlagener und noch zertrümmerter aus dieser gesamten Regierungszeit dann von 26 Jahren hervorgehen.
Also mein Nachbarn, da gehe ich mit, kann ich mir nicht aussuchen. Mein Verhältnis zum Nachbarn allerdings schon. Ich kann sehr wohl unterscheiden, ob ich mit diesem Nachbarn befreundet sein möchte, meine Abende mit ihm verbringe, Geheimnisse mit ihm teile, vielleicht aber auch meine Verteidigung mit ihm teile oder ob ich auf Distanz gehe und ihn als das betrachte, was er vielleicht ist, ein heimlicher Rivale. Das heißt Europa.
Ja.
Herr Erdmann, wie soll Europa mit diesem Nachbarn umgehen? Ist das noch unser privilegierter Partner, um den Terminus von Frau Merkel aufzugreifen?
Also es ist jedenfalls ein sehr wichtiger Partner aufgrund seiner geopolitischen Lage. Ein Partner, der dafür sorgt, dass in einer sehr volatilen Weltgegend ein bisschen Stabilität einkehrt. Niemand möchte Nachbar von Syrien, Iran oder Irak sein. Die Türkei hat gleich 3 dieser sehr, sehr schwierigen Nachbarn. Und man stelle sich vor, die Türkei mit all ihren Defiziten des Systems Erdogan wäre nicht da, wo sie ist, dann hätte die Europäische Union ein noch viel größeres Problem. Also mit anderen Worten, wir müssen mit dem Dilemma klarkommen, das ist die Überschrift, Dilemma, dass wir einerseits es zu tun haben mit einem Land, in dem weder unsere Werte noch unsere Prinzipien geteilt werden, auf der anderen Seite aber ein Land, das für die Geopolitik, für Europa ganz entscheidend ist. Und die europäischen Institutionen, der Ministerrat, der Europäische Rat und auch das Parlament werden sich in den nächsten Wochen überlegen müssen, wie gehen wir mit der Verlängerung des Systems Erdogan um.
Aber sehen Sie noch eine Beitrittsperspektive? Sehen Sie diese Türkei in dem Europa, wie wir es in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, mit der gemeinsamen Währung, den gemeinsamen Vorstellungen und auch Institutionen?
Ein klares Nein. Klares Nein deshalb, weil zum einen die Türkei, wie sie jetzt verfasst ist, überhaupt nicht in dieses Europa passen würde und auch in vielen Jahren nicht passen wird, denn sie müsste eine fundamentale Transformation durchlaufen. Aber zweitens ist auch Europa, also die EU, gar nicht auf ein solches Land vorbereitet. Man bedenke, dass die Türkei 2,5-mal so groß ist wie Deutschland, flächenmäßig, und genauso viele Einwohner hat, nämlich über 80 Millionen. Und dass die Stimmengewichtung in Europa sich an diesen beiden Größen erheblich orientiert. Das ist nicht vorstellbar. Also müsste sowohl die EU sich völlig strukturell und institutionell verändern und was ihre Regeln angeht, sowohl als auch die Türkei, die so mit ihrer Verfasstheit niemals ein Mitglied werden könnte.
Denn es ist ja nicht nur Erdogan. Sie haben neulich in einem Interview gesagt, das Land sei von Korruption und Vetternwirtschaft durchseucht. Das waren Ihre Worte, harte Worte. Ein solches Land hat ja in der heutigen EU keinen Platz, denn dann würden wir das, was die Französische Revolution, die Aufklärung und unsere Menschenrechtsvorstellungen uns gegeben haben, suspendiert.
So ist es. Ich stimme Ihnen zu.
Und Korruption und Vetternwirtschaft sind in der Erdogan-Zeit mehr oder weniger geworden? Sie können das beurteilen.
Eher mehr. Aber das ist leider ein systemisches Problem der Türkei insgesamt. Auch in den Vorgängerregierungen, die von der CHP geführt wurden, also von der jetzigen Oppositionspartei, war Korruption und Vetternwirtschaft weit verbreitet. Aber es hat jetzt ein Maß angenommen, das einfach völlig überirdisch ist und surreal ist. Und deshalb in der Tat kann diese Türkei derzeit und auch in Zukunft kein Mitglied in der Europäischen Union werden. Das übrigens, wie ich glaube, eine ohnehin abstrakte Diskussion. Niemand glaubt, dass in absehbarer Zeit, sprich in den nächsten Jahrzehnten, die Türkei ein Mitglied in einer EU werden könnte, wie wir sie heute kennen.
Trotzdem, in der NATO sind wir miteinander vereint, die Türkei, Europa und die Vereinigten Staaten. Auch da scheint Erdogan ja ein unsicherer Kantonist zu sein, wenn ich mir angucke, sein Verhalten zu den Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. Er beteiligt sich so nicht daran. Er versucht, Geschäfte zu machen mit den Russen an der NATO und an unseren Werten jedenfalls vorbei. Was haben wir da zu erwarten von einer Stärkung durch dieses Wählervotum jetzt? Sehen Sie eine neue Allianz, Erdogan-Putin?
Also das ist eine Autokratenfreundschaft, die mit der Geschichte der beiden Länder wenig zu tun hat. Beide Länder waren eigentlich in der Vergangenheit eher Gegner als Freunde. Was wir jetzt erleben, ist eine Autokratenfreundschaft, die dazu führt, dass die Türkei als politischer Westen, als Teil des politischen Westens eine Schaukelpolitik betreibt. Aus Sicht Putins und Russlands ein wohlgefundenes Fressen, insofern als mit der Türkei der Versuch unternommen wird, einen Keil in das westliche Bündnis zu treiben. Und da ist Erdogan ein willfähriger Gehilfe.
Und werden wir denn weiterhin ihn dafür bezahlen, dass er uns die Flüchtlinge aus dem Nahen und dem Mittleren Osten fernhält und sie bei sich kampieren lässt und auch versorgt? Das tut er ja in sehr großer, millionenfacher Zahl. Wird das weitergehen müssen, sagen Sie?
Also die Flüchtlingssituation in der Türkei ist dergestalt, dass auch ein System Erdogan damit künftig nicht wird mehr leben können. Der innere Druck im Land ist zu groß hinsichtlich der 3,5 Millionen syrischstämmigen Flüchtlinge. Also da wird man in der Türkei zu einer Lösung kommen müssen, was ja einer der Gründe ist, warum die Türkei jetzt mit Assad, Erdogan und Assad zusammenrücken und warum auch Syrien in die Arabische Liga zurück aufgenommen worden ist. Das ist das große Bild. Und auch Europa, sprich die EU und hier insbesondere Deutschland, wird sich etwas einfallen lassen müssen, wie wir das sogenannte Flüchtlingsabkommen, das 2016 geschlossen worden ist, verlängert werden kann. Nach 2x3 Jahren steht das zur Änderung an. Und da wird man sich einfallen lassen müssen, wie wir dafür sorgen können, dass die Flüchtlinge, die jetzt in der Türkei sind, sich nicht auf den Weg nach Europa machen.
Gibt es irgendwas über Erdogan, was wir wissen sollten? Sie haben ihn ja nämlich an in Ihrer Zeit als Botschafter auch erlebt, auch intimer und näher erlebt als wir hier in der Bundesrepublik. Gibt es irgendwas über den Mann zu erzählen, was vielleicht positiv wäre, was Sie überrascht hat?
Er ist jemand, der durchaus für Stabilität sorgen kann, wenn er es denn will. Wenn er es nicht will, dann kann er für Instabilität sorgen. Also wir müssen sehen, dass wir eine gemeinsame Plattform finden, wo wir ihn ermuntern, für Stabilität zu sorgen.
Herr Erdmann, danach kann nichts mehr kommen. Stabilität in diesen Beziehungen und insgesamt wünschen wir uns in dieser etwas unstabilen Zeit. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Steingart.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Die Märkte hatten gestern keinen Feiertag, zumindest nicht an der Wall Street. Anne Schwed hat das Update für uns. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Gib uns einen kurzen Überblick bitte. Wie liefen die letzten Tage an der Börse?
Gut, tatsächlich, Chelsea. Anfang der Woche war ja doch eher noch schlechte Laune angesagt nach den enttäuschenden Einzelhandelsumsatzdaten und den schlechten Bilanzen von Home Depot. Außerdem ging ja die Panik um, ob die US-Regierung sich auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen kann. Der Termin, an dem die USA zahlungsunfähig wird, nach Berechnungen ist es möglicherweise schon der 1. Juni, der rückt nämlich immer näher. Zur Wochenmitte wurde die Stimmung dann aber tatsächlich besser. Da zeigten die Bilanzen von Target zum Beispiel, dass es nicht allen Einzelhandelsketten schlecht geht. Umsatz wird nämlich vor allem mit Dingen gemacht, die Menschen für lebensnotwendig erachten. Deshalb konnte Target die Analystenerwartungen übertreffen. Außerdem gab es optimistische Töne von unter anderem Präsident Joe Biden, dass eine Einigung im Schuldenobergrenzenstreit in Sicht ist. Die könnte es schon in der kommenden Woche geben. In den letzten beiden Tagen schloss die Wall Street deshalb im Plus.
Walmart, der Einzelhandelsgigant aus den USA und größte private Arbeitgeber der Welt, hat sich in die Bücher schauen lassen. Was steht da drin, Anne?
Also Walmart ist schon echt einer der Gewinner unter den Einzelhändlern. Ganz einfach, weil es da alle lebensnotwendigen Dinge gibt. Und die werden gekauft, trotz Inflation und trotz einer unsicheren wirtschaftlichen Lage. Und Walmart bietet ja auch echt viele Alternativen für jeden Geldbeutel. Beim Umsatz gab es im abgelaufenen Quartal einen Plus von 7,6%. Da hatten Analysten echt mit weniger gerechnet. Und auch der Ausblick für das laufende Jahr wurde angehoben. Da wird jetzt mit einem Wachstum von 3,5% gerechnet. Die Anleger hier an der Wall Street waren deshalb happy mit den Zahlen. Da gab es einen Aktienplus von 1,3%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass Menschen dem Irrglauben erliegen, dass die Aktentasche von Olaf Scholz einfach nur eine Aktentasche wäre. Aber nein, sie ist viel mehr. Sie ist ein Objekt der Zeitgeschichte. So sieht das Professor Harald Biermann. Der Mann ist Historiker von Beruf und er ist Präsident der renommierten Stiftung Haus der Geschichte in Bonn. Dort werden weniger historische Schriften gesammelt, sondern vielmehr Gegenstände von geschichtlicher Bedeutung. Das Haus der Geschichte hat Interesse angemeldet an der Aktentasche des Kanzlers, die dieser seit 40 Jahren mit sich führt, vom Einzug in den Bundestag über seine Besuche im Ausland bis hin zum Alltag als Kanzler und sogar im Urlaub. Die Tasche ist seit eh und je mit dabei. Im Deutschlandfunk erklärt Harald Biermann den historischen Wert.
Wir als Museum suchen natürlich nach Objekten, die uns eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte ist zum einen, dass diese Tasche ein treuer Wegbegleiter ist und zum anderen eben auch etwas sagt über den Arbeitsstil von Bundeskanzler Scholz, dass er eben Wert legt auf gedrucktes Material, also damit sozusagen noch kein Digital Native ist.
Im Haus der Geschichte befindet sich übrigens auch das Mobiltelefon von Angela Merkel, die gerne per SMS das Land regiert hat. Außerdem ist eine Strickjacke von Helmut Kohl zu besichtigen, die der Altkanzler 1990 trug, bei einem historischen Treffen mit Michael Gorbatschow. Da würde doch die Aktentasche von Scholz wunderbar mit reinpassen, wobei die SPD nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hätte auch gerne die Tasche. Dabei hat die schon, kein Scherz, die Aktentasche von Willy Brandt. Der Kanzler wird also entscheiden müssen, was nach seiner Amtszeit mit seiner Tasche passiert. Am Ende macht er es ganz salomonisch, nimmt sie mit nach Hause und behält sie einfach selbst.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass der britische Popstar Robbie Williams mehr als ein musikalisches Talent ist, ein Maler ist er auch. Robbie Williams kennt jeder. In den 90ern wurde er berühmt mit den Jungs von Take That, die nett aussahen und einen Hit nach dem anderen hatten. Unter anderem... Später machte sich der Rebell der Boyband dann selbstständig und ist bis heute erfolgreich als Solokünstler mit seinen Hits wie Feel, Love of My Life und natürlich Angels. Aber seine Kreativität und sein britischer Humor kennen keine Grenzen, denn er versuchte sich zuletzt auch an den visuellen Künsten. Auf seinem Instagram-Account hat er jetzt erzählt, dass er beim Besuch eines Hamburger Hotels im vergangenen Jahr auf seinem iPad etwas Malerei betrieb. Es ist ein abstraktes Schwarz-Weiß-Grau-Bild, nichts Besonderes, könnte man sagen. Er druckte das Kunstwerk aus, ließ es einrahmen und hing es in seinem Hotelzimmer auf.
So on my iPad did the easiest abstract art anybody could ever do, and then wrote underneath it hotels will put any old shit up and call it art.
Übersetzt heißt die Unterschrift des Bildes: Hotels stellen jeden alten Mist auf und nennen ihn Kunst. Eindeutig ein ironischer Kommentar zur Qualität der Hotelkunst. Und jetzt hat Robbie Williams auf Instagram gezeigt, dass das Bild im selben Hotelzimmer ein Jahr später immer noch hängt.
And we've come back and it's still there. They haven't mentioned it. So I guess it's gone unnoticed.
Wahrscheinlich ist das Bild durch diesen Gag und durch den Ruhm von Robbie Williams jetzt plötzlich ganz viel Geld wert. Denn es ist wie mit der Tasche von Olaf Scholz. Es kommt nie auf den Gegenstand selbst an, sondern vielmehr auf die Geschichte dahinter. If you're selling it, it's all right. Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und Montagmorgen hören Sie hier meinen Kollegen Michael Bröker wieder. Same time, same place. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Yeah.
music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.